Dir unsere Erlaubnis, heute wieder dich zu offenbaren und unser Bild von dir zu überrumpeln und uns ein neues Bild von dir zu geben, eine neue Vorstellung von dem, was du, wer du bist, warum du anbetungswürdig bist und warum du heute immer noch real und kraftvoll in dieser Welt wirkst. Amen. Gott ist tot. Nein. Das behaupten auch nicht wir hier, sondern das hat Friedrich Nietzsche behauptet. Vor ungefähr 100 Jahren war das sein Statement: Gott ist tot. Und er hat es so beschrieben, dass die Menschheit Gott getötet hat und wir ihn nicht mehr brauchen, so ungefähr. Und das ist ein Glaube von Gott, der sich bis heute immer noch in unserer Gesellschaft durchzieht. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, die damit rechnet, dass Gott die ganze Zeit eingreift und Gott die Weltgeschichte in der Hand hat, sondern wir glauben viel mehr als Land, als Europa, dass Gott tot ist und dass er auch gar nicht mehr so viel für die Weltgeschichte zu sagen hat. Und es ist ziemlich fatal, würde ich sagen. Weil Gott hat nämlich ziemlich viel für die Weltgeschichte zu sagen. Und die Frage, ob die Menschen daran glauben oder nicht, ist natürlich nicht davon abhängig, ob Gott vielleicht einen Plan hat mit diesem Land, mit dieser Welt. Aber trotzdem ist auch die Frage, ob wir, du und ich, eigentlich wirklich glauben, dass Gott nicht tot ist, sondern dass Gott immer noch handelt. Dass Gott immer noch herrscht, dass Gott wirklich diese Weltgeschichte in der Hand hat. Rechne ich noch damit, heute wie ich hier stehe, dass Gott die Weltgeschichte in der Hand hat? Oder glaube ich auch eigentlich von dem, wie ich lebe, von dem, was ich denke, dass Gott tot ist? Und wir leben ja gerade in Zeiten, die werden wieder turbulenter. Wir kommen ja aus einer Zeit, da ging es uns ziemlich gut, hier im Westen zumindest. Ich rede meistens über den Westen, weil wir hier ja sind. Und jetzt machen wir uns aber so ein bisschen Gedanken. Die Amerikaner machen sich vielleicht gerade Gedanken, na, was passiert die nächsten 4 Jahre? Da passiert es ein großer Wechsel mit großen Ansagen. Und manche sind, ja, jetzt wird alles besser, 4 Jahre, die besser werden. Manche sind aber auch, okay, 4 Jahre, die vielleicht gar nicht so einfach werden. Also ganz polarisierend. Aber auch wir hier in Deutschland machen uns Gedanken, was passiert eigentlich die nächsten Jahre? Wer kommt denn jetzt in unserer Regierung an die Macht? Wer wird denn im Bundestag sitzen? Und ich bin mir sicher, wenn wir darüber reden würden, hätten wir viele Meinungen, wer gut wäre oder was unserem Land gut tun würde und was wir verändern müssen. Die Frage ist, und ich wiederhole mich, rechnen wir damit, dass Gott nicht tot ist, sondern dass er auch in all diesen Zeiten jetzt immer noch herrscht und handelt und eigentlich einen Plan hat, den er immer noch ausführt. Und was Gott dazu zu sagen hat, das finden wir jetzt raus die nächsten Wochen. Heute reden wir über dieses Statement, Gott ist tot, und finden heraus, ist er wirklich tot oder wie können wir erkennen, dass er gar nicht tot ist, sondern immer noch einen Plan mit dieser Welt hat. Und wir schauen uns dafür die Bücher an, die wahrscheinlich am besten dafür geeignet sind, und zwar die Bücher, die über die Apokalyptik sprechen. Okay, welche Bücher sind es? Das Buch, das selber so heißt, und zwar die Offenbarung. Die Offenbarung heißt eigentlich Apokalyptik, da komme ich gleich noch drauf, was es bedeutet. Aber auch viele andere Bücher in der Bibel, die Offenbarung war nicht die erste, redet eben genau darüber, was ist eigentlich die Weltgeschichte und wie sieht Gott sie? Und das werden wir jetzt die nächsten Wochen zusammen herausfinden. Die Offenbarung selbst, an die wir heute schauen, die ist ein sehr kompliziertes Buch. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Offenbarung gelesen hast. Da kommen einem ziemlich viele sehr befremdliche Bilder entgegen, die man erstmal nicht so richtig versteht. Und vielleicht geht es dir so, dass du gedacht hast, du schlägst dieses Buch mal auf, um Antworten zu finden, aber eigentlich schlägst du dieses Buch auf und es kommen dir eigentlich viel mehr Fragen entgegen, wie dass du Antworten findest. Und das ist das ist wahrscheinlich bei fast allen Büchern, auch im Alten Testament so, wo es um Apokalyptik oder um Prophetie geht. Sie sind erstmal ein bisschen befremdlich und man versteht es nicht so genau. Und ein Grund ist auch dafür, dass wir vielleicht die Bilder, die die Menschen damals verstanden haben, für dieses Buch geschrieben worden ist, vielleicht nicht mehr so ganz verstehen. Aber wir schauen heute da ein bisschen rein. Und was ist die Offenbarung also? Die Offenbarung, sie bestimmt sich selbst in den ersten paar Versen. In den ersten Versen lesen wir, die Offenbarung ist eine Apokalyptik. Und es steht da im Griechischen, dass es die Apokalypsis ist, die Jesus gegeben worden ist. Also die Apokalypsis Jesu. Und was bedeutet es jetzt? Wahrscheinlich, wenn du deine Bibel aufschlägst, steht da nicht Apokalyptik, sondern da steht die Offenbarung. Die Enthüllung. Das sind Übersetzungen, die man dafür finden kann. Wir stellen uns unter Apokalyptik vielleicht oft so die letzte Zeit vor. Was kommt am Ende? Die ganze Welt geht unter. Das ist so oft apokalyptische Filme, da geht die Welt unter, da geht die Welt zu Ende. Aber das ist gar nicht unbedingt, was mit Apokalyptik gemeint ist, sondern was damit gemeint ist, ist, dass Gott uns einen Einblick gibt, wie er die Welt sieht, wie er die Weltgeschichte sieht. Er gibt uns einen Einblick hinter die Kulissen, hinter diese ganzen, in die unsichtbare Welt, könnte man sagen, die wir nicht sehen, die er aber im Blick hat. Und was da passiert und was für Vorgänge da vorgehen. Da geht es natürlich auch darum, wie geht die Weltgeschichte zu Ende und wer wird am Ende gewinnen in diesem Kampf, den wir auch spüren in unserer Welt. Wer wird am Ende die Macht haben? Darum geht es in Apokalyptik. Gar nicht so sehr darum, irgendwie herauszufinden, wie das jetzt alles genau läuft, sondern eher darum, wie sieht Gott die Welt? Wie sieht Gott diese Dynamiken in der Welt? Und dann ist die Offenbarung auch eine Prophetie. Eine Prophetie, so wie wir sie im Alten Testament kennen. Wenn wir Offenbarung 1, Vers 3 lesen, dann steht da, dass es eine Weissagung ist. Das ist nichts anderes wie die Prophetie, wie eine Prophetie. Es ist dasselbe Wort. Und das bedeutet, wir müssen uns die Frage stellen, okay, was ist denn die Funktion von Prophetie? Was will Gott damit tun? Was will Gott damit sagen? Und wenn wir ins Alte Testament schauen und mal die Propheten lesen, das kann auch ein bisschen mühsam sein, aber wenn wir mal Jesaja, Jeremia, Daniel, all diese Propheten lesen, dann merken wir, sie machen eigentlich zwei Sachen dauernd. Und das erste ist, wenn du wahrscheinlich einen Jesaja aufschlägst, eines der größten Prophetenbücher, der ermahnt. Der sagt, okay Leute, ihr seid mein Volk, ich habe euch auserwählt, ich habe was mit euch vor und gerade läuft es nicht so gut zwischen uns. Das sind Probleme da, da müssen wir mal drüber reden. Das ist Ermahnung. Also Gott redet über Ermahnung, aber gleichzeitig ermutigt er auch. Also er sagt, okay Leute, es läuft nicht so gut, aber hey, ich bin immer noch bei euch und ich komme mit euch zum Ende und wir arbeiten da dran. Lasst uns da zusammen wieder losgehen. Kommt und wir gehen zusammen da los. Also er gibt gleichzeitig Warnung raus, aber er macht gleichzeitig auch Mut, an ihn dran zu bleiben. Das ist Prophetie. Was Prophetie nicht ist, was wir vielleicht oft glauben, und das ist auch Prophetie im Alten Testament nicht, sie ist nicht nur Vorausschau von dem, was passiert. Sie sagt uns nicht nur, in 10 Jahren wird das passieren, in 20 Jahren wird das passieren, in 30 Jahren wird das passieren. Das ist Prophetie nicht nur. Es ist sie auch manchmal. Es wurden Dinge vorausgesagt, die dann passiert sind, das innerhalb der Bibel, aber die noch passieren werden. Und so ist es auch in der Offenbarung. Aber es ist es nicht nur. Nicht alles können wir so sehen. Und dann, und das ist manchmal für uns das Schwierigste, dann ist die Offenbarung einfach ein Brief. Wenn du mal Offenbarung 1, Vers 4 aufschlägst und dann eine Leiter liest, dann wirst du sehen, da kommt ein Briefkopf, da stellt sich der Autor vor, da stellt er vor, an wen er schreibt und sendet Grüße und so weiter. Die Offenbarung ist ein Brief, ein historisches Dokument, das damals vor 2000 Jahren Gemeinden im Raum in der Provinz Asien, Roms, geschickt worden ist. Und es bedeutet, diese Offenbarung wurde von Johannes auch erstmal aufgeschrieben, um von denen gelesen zu werden. Es ist ein historisches Dokument. Das bedeutet, dass diese Offenbarung zuerst mal, dieser Brief schreibt zuerst mal an diese Menschen vor 2000 Jahren. Und natürlich verwendet sie eine Sprache und sie verwendet Bilder, die die Leute vor 2000 Jahren auch verstanden haben. Und jetzt können wir von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir können sagen, okay, ist nur alles historisch, ist alles schon passiert. Da ging es damals ums Römische Reich und sonst geht es eigentlich um nichts mehr. Und es spielt auch keine Rolle mehr für uns. Das wäre die eine Seite vom Pferd, von der wir fallen können. Die andere Seite vom Pferd, von der wir fallen können, wenn wir über die Offenbarung reden, ist, dass wir sagen, alles muss noch passieren. Wir können nur, es ist nur was, wo uns nur die Zukunft vorausgesagt wird. Aber das ist es auch nicht. Ich glaube, viele Symbole und viele Dinge, die Offenbarung sagt, hat sie vor allem in eine Zeit hineingesprochen, in der das Römische Reich hier auf der Erde eine ziemlich große Macht und Einfluss hatte. Und viele Bilder, die sie verwendet, zeigen einfach das, was es zeigen, einfach ganz klar aufs Römische Reich. Das können wir nicht leugnen. Das ist sehr, sehr offensichtlich. Und die Leute haben das auch sehr, sehr offensichtlich verstanden. Aber trotzdem bekommen wir einen Ausblick davon, was Gott mit dieser Erde vorhat. Weil manche Dinge haben sich noch nicht bewahrheitet. Zum Beispiel ist es Jesus noch nicht wiedergekommen. Wir sehen ihn noch nicht mit unseren eigenen Augen wieder. Zum Beispiel ist die neue Erde noch nicht da. Das wird alles noch ausstehen. Aber das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns über die Offenbarung unterhalten, wenn wir darüber reden. Und dann merkt ihr auch, es ist gar nicht so einfach, da auch einen Fokus zu behalten. Und es gibt meistens, in den Büchern der Bibel gibt es meistens einen Kern, worum es eigentlich geht und mit welcher Brille wir dieses Buch lesen sollten. Und bei der Offenbarung gibt es das und es gibt es aber auch bei Briefen und bei Evangelien. Und heute schauen wir uns zwei Kernkapitel aus der Offenbarung an, die mit uns die Frage beantworten, ist Gott tot oder lebt er noch? Und wir wissen, dass diese Offenbarung von einem Johannes geschrieben worden ist. Ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, welcher Johannes es war und wann der gelebt hat. Aber wir wissen, dass er auf einer Insel war, Patmos, der war verbannt. Und dieser Johannes hat in der Zeit gelebt, habe ich schon gesagt, da, wo das Römische Reich viel Macht hatte. Und dieses Römische Reich hat die Christen verfolgt und getötet, hat sie gezwungen, von ihrem Gott, also von unserem Gott, sich abzuwenden und stattdessen die Götter Roms oder all die anderen Götter, die es gab zu der Zeit, anzubeten und aber auch den Kaiser. Der Kaiser war der Kyrios, das war der Herr, das war der Herrscher damals. Und in diese Zeit, in diese Bedrängung, schreibt die Offenbarung. Und wir lesen mal Kapitel 4, die ersten Verse 1 und 2. Und da steht, nach diesem sah ich, also Johannes, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist. Johannes also bekommt einen exklusiven Blick in den Himmel. Der Himmel wird geöffnet wie eine Tür und er sieht hinein und er darf nach oben gehen. Und wir sehen hier auch gleich schon, dass Johannes nichts Materielles sieht. Er geht nicht mit seinem Körper dorthin, sondern mit seinem Geist. Er ist mit seinem Geist da. Das bedeutet, die Dinge, die dort sind, die kann nicht einfach jeder sehen. So verstehen wir vielleicht auch gleich, dass wenn wir hier weiterreden, dass Leute sagen, okay, Gott ist tot, weil ich sehe ihn ja nicht. Ja, Johannes hat ihn mit seinem Geist gesehen, es war ein exklusiver Einblick. Und Gott ist mit seiner Herrschaft oft vielleicht noch scheinbar unsichtbar. Er ist noch nicht so da, wie die Herrscher hier auf dieser Welt auftreten, wie ein römischer Kaiser aufgetreten ist in seinem Tempel und in seinem Thronsaal oder die Könige danach oder heute unsere Präsidenten und Bundeskanzler und so weiter. So tritt Gott noch nicht auf, sondern es ist noch unsichtbar, diese Herrschaft. Aber Johannes bekommt einen Einblick in seinem Geist. Und was wir jetzt gleich lesen, was Johannes sieht, ist etwas, das lesen wir hier nicht zum ersten Mal. Dieses vierte Kapitel, was da drin steht, das lesen wir nicht zum ersten Mal, sondern es wiederholt sich durch die Bibel. Und wenn du Lust hast, es nachzulesen, kannst du lesen in Jesaja 6 oder in Daniel 7 oder in Hesekiel 1. Da wirst du vieles wieder entdecken von dem, was wir jetzt hier gleich zusammen lesen. Und zwar lesen wir in Offenbarung 4, die Verse 2 bis 6. Und da steht, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Japsestein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron herum sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Ältesten, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Das ist Gottes Thronsaal. Stellt euch mal, macht mal kurz vielleicht die Augen zu oder vielleicht könnt ihr es auch mit Augen offen, aber stellt euch mal einen Thronsaal vor, wie ihr ihn vielleicht in Schloss Neuschwanstein gesehen habt, wenn ihr da schon mal war, oder vielleicht das Büro eines Präsidenten. Stellt euch mal den Ort vor, wo ein König herrscht. Und das, was wir hier lesen, das ist der Ort, wo Gott, der Schöpfer des Universums, herrscht. Das ist der Einblick, den wir bekommen. Und ich will mit euch nur kurz durchgehen, was wir hier denn alles sehen. Wir sehen erstmal, dass da jemand ist, der aussieht wie Japse, Stein und Sarder. Ich muss erstmal nachschauen, was das ist. Also ich weiß, dass es irgendwie Edelsteine sind. Aber es ist jemand, der hat ein schönes Aussehen. Wir haben jemand von Schönheit, der da ist. Jemand, den man ansieht und von dem man erstmal wahrscheinlich beeindruckt ist. Und dann sehen wir einen Regenbogen um den Thron. Was bedeutet denn dieser Regenbogen? Was bedeutet das, wenn wir einen Regenbogen sehen? Das bedeutet, dass Gott Noah etwas versprochen hat. Vor sehr vielen Jahren hat er ihm versprochen, dass er die Erde nie wieder mit einer Sintflut überfluten wird. Und dieser Regenbogen ist rings um den Thron herum. Das sieht wahrscheinlich nicht nur unglaublich eindrucksvoll aus, wenn da so ein Regenbogen über den Thron von jemandem ist, sondern es zeigt auch, dass Gott immer noch an seinen Bund denkt. Wir haben hier einen Herrscher von Treue, der an seine Versprechen, der seine Versprechen hält und sie nicht bricht. Was lesen wir weiter? Wir haben 24 Throne mit 24 Ältesten. 24 Throne mit 24 Ältesten sind 24 Mitherrscher, die mit Gott zusammen dort herrschen. Gott ist also kein Alleinherrscher, der alles alleine bestimmt, sondern er hat andere Menschen, die mit ihm zusammen herrschen. Und wenn du die Bibel liest oder wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wirst du merken, Gott hat zwar ziemlich viel zu sagen, aber er macht nicht alles alleine, sondern er verwendet uns, Menschen. Wir herrschen mit ihm. Und so auch hier dieses Bild, 24 vermutlich, wegen den 12 Stämmen Israels und den 12 Aposteln. So wird es weitgehend ausgelegt. Und die sind bekleidet mit weißen Kleidern, das heißt, sie sind rein, so wie wir rein dastehen vor Gott durch Jesus. Und auf ihren Häuptern sind goldene Siegeskränze. Und dann lesen wir, dass von diesem Thron hervorgehen Blitze und Donner und Stimmen. Also, es ist nicht irgendein Thronsaal, es ist auch nicht irgendein Thron, sondern die Schöpfung selbst bebt und donnert um diesen Herrscher herum. Das zeigt vor allem seine Macht, die er hat. Es zeigt vor allem seine Stärke, die er hat. Und dann haben wir diese vier Wesen. Wir lesen mal, was es für Wesen sind in Vers 7. Und zwar steht da, und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen war gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Also wir haben hier drei Tiere und einen Menschen. Ich glaube, diese Tiere symbolisieren ganz einfach die Schöpfung. Wir Menschen sind oft so gut darin, die Schöpfung anzubeten, uns irgendwie Steine zu suchen oder Statuen oder Bäume und die anzubeten. Aber die Wahrheit ist, die Schöpfung betet eigentlich Gott an. Das ist dieses Bild, das wir hier haben. Die Schöpfung betet Gott an. Eine alternative Auslegung wäre, naja, wo kommen denn Löwen vor, wo kommen denn Stiere vor? Naja, Löwen finden wir oft bei Herrschern, Adler finden wir auf unseren Wappen unserer Länder, Stiere finden wir zum Beispiel am Markt. Der Markt hat einen Stier mit als Symbol für steigende Kurse. Ich glaube, was diese Wesen sagen sollen, egal wie man sie auslegt, ist, dass alles Gott anbetet und alles vor Gott vor dem Thron steht und er der eigentliche Herrscher ist. Und so sehen wir, Gottes Herrschaft ist umgeben von Souveränität. Er ist der alleinige Herrscher, der bestimmt, aber er hat auch Mitherrscher. Von Schönheit, von Allwissenheit, von Treue, von Schöpfung, von Macht. Das ist Gottes Herrschaft. All diese Dinge stecken damit drin. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden, aber wir machen dann gleich einen Sprung in Kapitel 5. Aber wenn wir jetzt weiterlesen würden, das könnt ihr dann daheim machen, die Verse 8 bis 11, dann würden wir sehen, dass diese Ältesten und diese Schöpfung sich vor Gott niederwerfen und ihm zurufen, heilig, heilig. Sie rufen ihm zu, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das sind die letzten Verse hier von 8 bis 11. Und das ist die Dynamik, die in diesem Thronsaal herrscht. In diesem Thronsaal, im Zentrum des Universums, dort, wo alles bestimmt wird, von wo alles geschaffen wurde, da ist der Herzschlag, da ist die Dynamik Anbetung. Der Herzschlag des Universums ist Anbetung. Und zwar nicht nur, weil wir hier ein Bild haben, wo uns gezeigt wird, dass vor Gott angebetet wird, das haben wir heute Morgen ja auch gemacht, sondern Anbetung ist deswegen auch der Herrschlag des Universums, weil so vieles in unserem Leben und auf dieser Welt dreht sich darum, wen beten wir eigentlich an? Welchen Herrscher, welche Idee, welche Ideologie beten wir an als Menschen? Und ich habe am Freitag in der Jugend über Anbetung gesprochen und was es bedeutet. Und die Frage müssen wir uns immer wieder stellen, wen bete ich eigentlich an? Wenn ich mir mal anschaue, was Anbetung ist, wen bete ich eigentlich an? Okay, aber wir bleiben hier nicht stehen, sondern das, was Johannes gesehen hat, geht weiter. Und wir lesen mal die nächsten Verse in Kapitel 5, 1 bis 4. Und zwar steht dann hier: Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und auf der Rückseite beschrieben mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken oder hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und es anzublicken oder beziehungsweise hineinzusehen. Johannes sieht dieses Buch in der Hand Gottes und er weint, weil niemand für würdig befunden wurde, da hineinzuschauen. Okay, was bedeutet dieses Buch? Warum sieht Johannes sofort dieses Buch und fängt an zu weinen, weil er weiß, da kann niemand reinschauen? Ist es irgendein Buch? Wir bekommen hier ein paar Hinweise, was dieses Buch ist, bevor es geöffnet wird. Und zwar sehen wir hier, dass das Buch sieben Siegel hat. wenn etwas versiegelt wurde, das kennen wir heute vielleicht nicht mehr so sehr, aber wenn etwas versiegelt wurde früher, dann hatte es eine besondere Wichtigkeit. Und das bedeutet, das durfte auch nur einer lesen, und zwar derjenige, für den es bestimmt war. Und diese Siegel wurden meistens aus Wachs gemacht, damit man gesehen hat, wenn es aufgebrochen wird, weil das konnte man nicht mehr so leicht reparieren. Und dieses Buch hat 7 Siegel. Und 7 ist eine ganz besondere Zahl, denn sie steht für die Vollkommenheit und für die Vollendung von etwas. Also hier ist es schon der Hinweis, und vielleicht hat es Johannes sofort verstanden, das ist ein Buch, das beinhaltet die Vollendung der Zeit. Dort drin steht geschrieben, dort drin hat Gott hineingeschrieben, was passieren wird, wie die Welt zu Ende gehen wird. Und niemand konnte dieses Buch öffnen, niemand war dafür würdig. Und ich will das euch mal übersetzen auf unsere heutige Zeit. Kein Herrscher dieser Welt, niemand, der hier auf dieser Erde existiert, weder jeder, der hier sitzt, noch ich hier oben, noch irgendjemand, der gewählt wird oder der sich selbst irgendwie Macht gibt oder der Macht ausübt, niemand von denen ist würdig zu wissen, was mit dieser Weltgeschichte passiert, und niemand ist würdig, diese Weltgeschichte zu kontrollieren. Kein Herrscher kann die Weltgeschichte kontrollieren. Und viele würden es aber gerne. Ich glaube, der Kaiser vor 2000 Jahren in Rom, der hätte gern die Weltgeschichte kontrolliert. Und die haben sehr viel von sich gedacht, aber sie konnten es nicht. Rom ist kaputt gegangen, sie sind gestorben. Und wir haben jetzt vielleicht noch eine Erinnerung und ein Erbe, aber sie haben die Weltgeschichte nicht komplett in der Hand gehabt. Und wenn heute jemand antritt und behauptet, er kann viel verändern, ja, dann kann er vielleicht in seiner begrenzten Zeit ein paar Sachen machen, aber die Weltgeschichte kann er nicht verändern. Und er weiß auch zu 100% nicht, was am Ende passieren wird. Das liegt nicht in seiner Macht. Und deswegen weint Johannes. Er weint, weil er eigentlich wissen will, was ist eigentlich unsere Hoffnung? Gibt es da eigentlich Hoffnung? Wird Gott am Ende wirklich gewinnen? Wird er am Ende den Sieg davontragen? Und für ihn ist es eine Tragödie, dass er es nicht weiß. Weil er nämlich seine Brüder, also seine Mitgläubigen, die anderen Christen, die hat er mitbekommen, wie sie getötet werden, wie sie hingerichtet werden, wie sie verfolgt werden. Er sieht, wie Rom sie unterdrückt. Und er will natürlich wissen, gibt es da Hoffnung? Wir lesen weiter, wer dieses Buch öffnen kann. Und in Vers 5 lesen wir dann, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Wer tritt auf? Wer ist es, der da jetzt auftritt und der würdig ist, dieses Buch zu öffnen, diese Siegel zu brechen und zu wissen, wie diese Weltgeschichte zu Ende geht? Und er wird angekündigt. Wir schauen uns kurz an, wie er angekündigt wird. Das ist mega interessant. Und zwar wird er angekündigt als der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Wurzel Davids, das ist vielleicht der Teil, den wir dann nicht so ganz verstehen. Wer ist denn der Löwe aus dem Stamm Juda? Wer ist denn die Wurzel Davids? Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, war der Messias, der im Alten Testament versprochen worden ist. Der König David war ein König aus dem Alten Testament, der das Land eingenommen und seine Feinde besiegt hat, der ein kraftvoller und mächtiger König war, der das Vorbild eines Königs für Israel. Und ihm wurde versprochen, von dir wird mal ein noch größerer König kommen, dem wird dieser Thron gehören. Deswegen Wurzel Davids. Deswegen Löwe aus Stamm Juda, weil das seine Herkunft ist. Und wenn die Juden und Israel, wenn sie diesen messianischen Titel gehört haben, dann haben sie an einen mächtigen Herrscher gedacht. An jemanden, der kommt und Rom endlich mal wegschafft, der die Feinde besiegt, der das militärisch voranbringt und dem Ganzen ein Ende setzt und die Welt erobert. Das war in den Köpfen. Und das klingt auch oft in den Evangelien wieder, was die Leute erhofft haben, was Jesus macht. Aber was sieht Johannes? Das wird angekündigt, aber was sieht Johannes? Johannes sieht ein geschlachtetes Lamm. Und das müssen wir uns mal kurz vor Augen halten. Es wird dieser kraftvolle Herrscher angekündigt mit seinen Titeln. Da stellt man sich vielleicht einen Soldaten vor oder einen Kaiser oder ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast. Und dann sieht man aber ein geschlachtetes Lamm. Das ist doch ein Widerspruch, oder wie? Wie kann so ein mächtiger Herrscher angekündigt werden, aber dann sehe ich nur ein geschlachtetes Lamm? Wie passt es zusammen? Die Römer zu der Zeit, die haben Armeen geschickt mit Waffen. Die haben Leute umgebracht. Heute werden Panzer geschickt. Heute werden Drohnen geschickt, um Bomben zu werfen, um Menschen umzubringen. Oder vielleicht, wenn es ein Herrscher ein bisschen weniger gewaltvoll machen will, dann startet er einen Handelskrieg, damit es Menschen schlechter geht und setzt sich durch mit seiner Autorität. Und was wird uns vorgestellt? Ein geschlachtetes Lamm? Aber was macht dieses Lamm aus? Dieses Bild, das wir bekommen, ist, ein mächtiger und kraftvoller Herrscher kommt, das geschlachtete Lamm. Also muss dieses Lamm wohl irgendwie ziemlich viel Macht haben. Aber wie? Und diese Antwort bekommen wir in den Versen, die wir gelesen haben. Und zwar steht da in Vers 9 und folgende: Du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Und weiter hinten steht: Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Zu Königen und Priestern gemacht, das haben auch die Römer. Aber sie haben es nicht gemacht dadurch, dass sie geschlachtet worden sind. Dass sie geopfert wurden. Und sie haben nicht mit ihrem Blut die Menschen erkauft, sondern sie haben sie mit Gewalt und Waffen erobert. Aber dieses Lamm, und vielleicht hast du schon verstanden, dass es Jesus sein soll, dieser Jesus macht es nicht mit Gewalt. Er macht es nicht mit Waffen. Er macht es nicht mit Panzer und Drohnen, sondern er macht es mit seinem Tod. Und genau das macht ihn eigentlich zum mächtigsten Eroberer aller Zeiten. Das macht ihn zum kraftvollsten Herrscher. Und warum? Warum dieser Tod? Weil der Tod, der physische Tod, ist das Schlimmste, was die Herrscher auf dieser Welt, ist das Schlimmste, was diese Welt zu bieten hat. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand kommt und dich tötet und dir dein Leben nimmt. Und das Schlimmste, das wurde gegen Jesus und gegen Gott geworfen. Sie haben ihn umgebracht. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Oft wird davon gesprochen, dass der Kreuz der schlimmste Tod war, den man sterben konnte zu dieser Zeit, weil es Folter bedeutet hat. Diesen Tod hat Jesus auf sich genommen. Er hat sich nicht mit Gewalt dagegen gewehrt, wie es vielleicht ein Herrscher machen würde, wie wir sie kennen, sondern er ist gestorben. Aber er hat diesen Tod genommen und er hat gesagt, okay, ihr könnt mich töten, aber ich werde wieder auferstehen. Er hat das Mächtigste genommen, was die Welt zu bieten hat und hat es besiegt. Er hat gesagt, Leute, ihr könnt das Schlimmste gegen mich bringen, ich werde nicht tot bleiben. Und er ist wieder auferstanden. Er hat die Welt erobert und erobert sie noch heute durch seinen Tod am Kreuz. Dieses Kreuz, das auch hinter uns steht, und die Auferstehung sind einerseits ja ein Symbol für das Opfer, das Jesus gegeben hat, damit unsere Sünden vergeben sind, das kennen wir. Aber dieses Symbol ist eigentlich ein Symbol des Sieges und der Eroberung. So erobert Gott die Welt. Und das sehen wir auch heute noch. Und das sehen wir mitten unter uns. Dass wir überhaupt hier sind und an Jesus und an Gott glauben und ihm nachfolgen wollen und tun wollen, was er sagt. Das ist ein Zeichen für seine Eroberung, die er in die Welt hat. Und kein Herrscher dieser Welt kann diese Eroberung aufhalten. Da können sie noch so sehr mit ihren Panzern kommen, noch so sehr mit ihren Drohnen, dann können sie noch so sehr Handelskriege beginnen. Niemand konnte bisher aufhalten, was Jesus begonnen hat. Er hat den Tod besiegt und hat Menschen gerufen, aus jeder Nation, von jeder Sprache, dass sie ihm nachfolgen und dass sie Gott anbeten. Und Gott ist nicht tot. Wir sind der Beweis. Gott erobert noch die Welt, auch heute. Und die Leute können noch so sehr sagen, Gott ist tot. Und die Leute können noch so sehr sagen, dass Gott keine Kraft hat. Aber das stimmt nicht. Vielleicht sind wir hier im Westen ein bisschen eingeschlafen. Aber es gibt ganz andere Teile der Welt. Da erobert Jesus massenweise Menschen. Und das macht er nicht mit Gewalt. Das macht er nicht mit Waffen. Er zwingt keinen dazu, sondern das macht er mit seinem Opfer, mit seiner Liebe. Das ist es, warum Menschen zu ihm kommen, weil sie Gnade und Barmherzigkeit erfangen. Natürlich, weil sie auch erkennen, vielleicht, wie viel Macht er hat. Das ist auch ein Teil davon. Aber das, was meinen Gedanken sprengt, ist, dass er diese Macht nicht nutzt, um mich zu unterdrücken, sondern dass er diese Macht nutzt, um mich zu fördern, um mich zu lieben, um mit mir ans Ende zu kommen, mit uns als Menschheit. Und er ist würdig, angebetet zu werden. Er ist würdig, dass er genauso angebetet wird wie Gott, weil er sich gegeben hat, weil er sein Leben gegeben hat. Und weil er gehorsam war und weil er treu war. Gott ist nicht tot. Er erobert noch immer die Welt. Und Leute, wir sind Teil dieser Eroberung. Wir sind, und das ist so ein Bild, das ist manchmal vielleicht befremdlich, aber es ist so. Wir sind seine Soldaten, die da hinausgehen und Leuten erzählen, hey, da gibt's einen Gott, der ist viel größer als alles, was gerade um uns herum passiert, wie jeder, der uns den Tod bringen kann. Der ist gestorben und wieder auferstanden und er hat für dich auch eine Hoffnung. Du kannst auch wieder auferstehen. Das Schlimmste, was die Welt dir geben kann, ist, dass du stirbst. Aber hey, da ist ein Gott, der will dich wieder von den Toten auferwecken. Und wir sind diejenigen, die das rausbringen und die Gott helfen, seine Mitherrscher, seine Priester, seine Könige, so wie die Worte hier verwendet wurden, um die Welt zu vereinen unter Gott. Und es gibt, und wenn wir die Offenbarung weiterlesen, wir werden da auch noch mehr davon hören die nächsten Wochen. Natürlich, es gibt Punkte in der Zeit, ich glaube, da wird Gott auftreten mit seiner Kraft und seiner Macht und dann werden wir diese Dinge sehen. Aber bis dahin ist es unsere Aufgabe, mit ihm hinauszugehen und die Welt zu erobern und zu sagen, Gott ist nicht tot, sondern er ist da und er ist lebendig und er ist erfahrbar. Und diesen Gott, und ich habe es vorhin gesagt, diesen Gott beten wir an. Jetzt gleich, wenn wir in den Lobpreis gehen, dann werden wir diesen Gott anbeten. Und Anbetung ist der Herzschlag des Universums. Das ist, daran entscheidet sich, was passieren wird, was wir tun werden in unserem eigenen Leben. Wenn wir Gott anbeten, dann rücken wir unseren Fokus von all den anderen Dingen ab und schauen auf Gott. Wir zentrieren unser Leben auf ihn. Und ich will das machen, ich will das jeden Tag neu machen, ich will das heute Morgen mit euch machen, weil wir hier zusammen sind als Gottes Volk und ihn anbeten, weil er würdig ist, dass er angebetet wird. Lasst uns zusammen aufstehen. Vater, du allein bist würdig angebetet zu werden. Du allein hast alle Macht, alle Souveränität, du allein weißt alles und hast das letzte Wort. Und Vater, deine Macht und deine Größe ist nur umso größer, dass du gekommen bist als Mensch, als Jesus, dass du dich hingegeben, gedient hast, dich für die Schwächsten eingesetzt, entgegen all dem, was wir Menschen hier auf dieser Welt machen. Und du bist gestorben. Die Welt hat das Schlimmste gegen dich geworfen. Du bist wieder auferstanden, Jesus. Es ist so eine Riesenbotschaft, so eine Riesenkraft, die alles sprengt. Und dafür bist du würdig, angebetet zu werden. Dafür bist du würdig, dass ich mein Knie vor dir beug, dass ich jeden Tag zu dir komme, all meine Zeit, alles, was ich habe, dir vor die Füße werf, weil du bist alles, was ich habe. Und niemand kann mir mehr geben. Und ich bitte dich, mach uns das bewusst. Mach uns das bewusst und lass uns mit deinen Augen sehen, wie du die Welt siehst. Lass uns mit deinen Augen deine Realität sehen. Weil in der Realität will ich leben. Amen.